Produced by OnCribe.
Herzlich willkommen zu Like-Minded, dem Podcast für Gleichgesinnte. Euch erwarten spannende Diskussionen, wissenswerte News, interessante Erfahrungsberichte und sympathische Interviewpartner. Und hier sind eure Gastgeber Annette und Martin.
Okay, los geht's.
Dum, 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 dum. Hat schon angefangen? Scheiße, hat schon angefangen. Da sind wir schon. Also.
Hallöchen.
Hallöchen, da sind wir wieder. Einen wunderschönen Tag.
Ja, das wünsche ich euch zusammen. Auch.
Genau. Ja, ein bisschen verspätet, ne?
Ja, aber bei uns ist auch im Moment viel los, ne?
Ja, ganz genau. Wir haben jetzt den 10.07.2022. Ich weiß nicht genau, wann ich das Ganze hinkriege zu schneiden, ob ich es noch vor der Prüfung, ich habe jetzt demnächst eine Prüfung, ob ich es vorher noch hinkriege zu schneiden. Mhm. Ich hoffe es. Und ja, seid uns nicht böse. Wir sind verplant.
Ja, ist wirklich. Und du hast nicht nur eine Prüfung, sondern im Grunde genommen fünf, ne?
Ja.
Fünf an einem Tag, das ist schon heftig.
Das und dann noch halt 300 Kilometer fahren, um da hinzukommen, 300 Kilometer wieder zurück. Oh, so nervig. Aber ich weiß nicht, so mega bereit fühle ich mich auch noch nicht.
Ja.
Ich muss mal gucken. Ich hoffe, ich kriege das hin. Drei Versuche habe ich, ansonsten ist es komplett verkackt.
Upsa. Genau. Ja, und bei mir, da ist halt die jüngste Tochter hat Schulabschluss nächste Woche. Dann mein Stiefsohn hat Schulabschluss. Also das ist im Moment so viel. Also das ist Wahnsinn. Ich renne wirklich von einer Sache immer wieder zur anderen. Also nehmt's uns bitte nicht übel, dass wir vielleicht nicht ganz so pünktlich sind. Aber jetzt sind wir ja da.
Ja, und wir werden auf jeden Fall, sobald wir jetzt wirklich mal ein bisschen wieder mehr Zeit haben, da werden wir auch gucken, dass wir zu der Zeit, wenn wir mal mehr Zeit haben, auch mehr Content liefern können.
Mhm, genau.
Also wenn wir mehr Zeit haben, dann gibt es mehr Zeug. Wenn es kritisch wird, dann müssen wir auch mal ein bisschen zwischendrin pausieren. Oder nicht pausieren, aber halt eine längere Zeit mal uns auch um andere Sachen kümmern. Ja.
Ja.
Ansonsten waren wir eigentlich, waren alle mal krank, ne? Mein Kurzer war krank. Das war auch der Oberhorror, ey.
Oh ja, erzähl mal. Das fand ich heftig, was dir passiert ist.
Ja. Der Kurze ist aus dem Kindergarten gerufen worden und wurde halt gesagt, dass ein anderes Kind dort auch Scharlach hat. Mhm. Und er hat ähnliche Symptome und wir sollten mal zum Arzt gehen. Und dann sind wir in die Kinderklinik gefahren, weil das auch noch am Wochenende war. Beziehungsweise, eigentlich kann man ja sagen, wo wir hingefahren sind, ne?
Ja. Es war Freitagabend, glaube ich, ne? Und da hatte, glaube ich, keinen Kinderarzt mehr offen und deswegen seid ihr in die Kinderklinik.
Nach Kaiserslautern gefahren.
Ja.
Und dann sind wir dahin und ich habe wirklich einen kompletten Anfall gekriegt dort. Wirklich, ich habe, ich glaube, über vier Stunden haben wir da gewartet. Über vier Stunden.
Obwohl gar nicht mal so viel los war, ne?
Ja, in den vier Stunden haben die es geschafft. Ich glaube, fünf Leute waren vor mir. Eine Frau ist vor mir, ist gegangen. Mhm. Und das heißt, vier Leute haben die in vier Stunden geschafft.
Drangenommen, ja.
Dran zu nehmen. Also das ist unglaublich, wirklich.
Ja.
Und dann, ich meine, die waren zwar schon freundlich, die da waren, auch die Ärztin, die später da war, die war freundlich, aber ey, das war so eine, das war einfach so stressig, weißt du, alle haben da rumgeschrien, die eine Mutter ist dann abgehauen, Liam ging es auch nicht gut, weißt du, und dann wartest du und es passiert einfach nichts.
Ja.
Es passiert einfach gar nichts, weißt du. Boah, einfach der Horror. Ja, und dann sind wir dran gekommen und dann sagt sie, dass das sehr nach Scharlach aussieht und hat dann halt nochmal in den Rachen reingeguckt und die Punkte angeguckt und hat dann gesagt, ja, das ist Scharlach. Hat uns Antibiotika aufgeschrieben bei der Apotheke. Wir sind zur Apotheke gefahren, haben das geholt und dann war ja halt erstmal Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag.
Mhm, genau,
und an dem Abend, da haben wir ihm dann das erste Mal Antibiotika gegeben. Also wirklich, boah, der hat ja
gegeben ist, untertrieben.
Er hat so keinen Bock darauf gehabt. Wirklich, er hatte so keinen Bock darauf. Er hat das auch einmal ausgekotzt und ey, das war einfach der Horror, wirklich. Ja. Und ja, und dann sind wir am Montag, haben uns dann gedacht, komm, wir gehen nochmal zu einem anderen Kinderarzt, fragen da auch nochmal nach. Und dann ist Sally dann da hingefahren und dann sagt der Kinderarzt einfach, er hat gar keinen Scharlach.
Das
und dann habe ich ihm 3 Tage lang einfach Antibiotika gegeben, was er hätte gar nicht kriegen dürfen sollen.
Ja.
Weißt du? Also.
Ja, er hat die Hand-Mund-Fuß-Krankheit gehabt, ne?
Ja.
Was ja auch im Kindergarten schnell rumgeht, aber die Hand-Mund-Fuß-Krankheit ist eine Viruserkrankung und da kannst du Antibiotika geben, so viel wie du möchtest, das nützt nichts dagegen. Scharlach hingegen ist eine Bakterieninfektion und klar muss das Kind dann Antibiotika dagegen kriegen. Also ihr habt den völlig umsonst geärgert, gequält, dass er das Zeug nehmen soll. Vor allen Dingen, wenn es dann mal vielleicht gebraucht wird, kann das auch sein, dass das Kind immun dagegen wird, wenn das einfach so Antibiotika bekommt, ne? Also finde ich schon heftig, dass die so schnell darüber hinweggegangen sind, ach, ist Scharlach ohne irgendwelche Tests oder sonst was.
Ich habe nachgeguckt, es gibt einfach so einen Test und du kannst einen Abstrich machen und dann ist gut.
Ja.
Und dann weißt du, ob das Scharlach ist oder nicht.
Ja,
also ich verstehe
dann möchte ich mal wissen, was die bei jedem Kind, wenn die da eine Stunde zu Gange gewesen sind, was die dann gemacht haben.
Ja,
also es ist unglaublich, ja. Also, falls euch mal sowas passiert, fahrt lieber nochmal und holt euch eine zweite Meinung ein. Das ist wirklich das Beste.
Ja, und mich würde auch mal interessieren, was ihr dazu sagt, was eure Meinung dazu ist, ob man da, also, das ist doch eigentlich unglaublich.
Und ob euch auch schon mal sowas Ähnliches passiert, das würde mich auch mal interessieren.
Ja.
Ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt der Einzige bist, dem sowas passiert ist.
Ja.
Ja.
Ja, dann im Moment der Bitcoin-Kurs, der ist ja echt huiuiuiui.
Also, in den Keller.
Ja, sieht, also alles, die ganzen Kryptowährungen, die ganzen Aktienmärkte, der ganze Spekulationsmarkt, der ist echt ganz schön am Arsch im Moment. Aber das ist halt, weil
woran
so viele
liegt das?
Angst. Ja, weil so viele Angst haben im Markt, ne? Aber ja, es ist jetzt. War jetzt auf 19.000, glaube ich, 19.000 Euro. Die ist jetzt wieder auf über 20.000 hoch. Es schwankt.
Ja. Aber ist trotzdem kein Vergleich zu dem, was mal war mit 60.000 oder so, ne?
Aber man muss auch sagen, dass es halt wirklich auch nur kurzzeitig so war, ne?
Mhm.
Wenn du das wieder langfristig anguckst, der war vor 3 Jahren war er auch bei 20.000. Also ich habe mir mal was rausgesucht, das ist dieser Fear and Greed Index. Das ist, wie sehr die Leute Angst haben im Markt. Das, weißt du, das kann man halt an, was weiß ich, an bestimmten Indizien oder so machen die das fest. Ich weiß es nicht genau, wie der gemessen wird. Aber da geht es darum, dass halt jetzt im Moment ist es zum Beispiel sehr, sehr ängstlich.
Ja.
Weißt du? Es gibt dann von 0 bis 100 geht das. 100 ist überhaupt nicht ängstlich und 0 ist komplett ängstlich. Und der ist jetzt im Moment bei 14. Und der Bitcoin ist bei 21.000 Dollar gewesen, 2022, und der Fear and Greed Index war sehr, sehr, sehr ängstlich.
Ja.
2020, vor 2 Jahren, war er bei 21.000 Dollar, genau wie jetzt, und war bei 92, also überhaupt nicht ängstlich.
Ja.
Daran sieht man, dass eigentlich, dass sich der Kurs kaum verändert hat eigentlich in letzter Zeit, dass sich einfach nur die Stimmung im Markt extrem verändert, weißt du? Aber der Kurs ist eigentlich kontinuierlich in den letzten 2 Jahren gleich geblieben.
Das stimmt schon, aber jetzt mal vom gesunden Menschenverstand ausgegangen, ich kenne mich jetzt nicht so gut damit aus, aber mir ist doch eigentlich klar, wenn der jetzt so weit unten ist, dass ich das doch nicht verkaufen würde, da würde ich doch ganz viel Minus machen, da würde ich doch lieber jetzt Bitcoins kaufen, jetzt wo er so günstig ist.
Ja, aber nicht, wenn du da, sagen wir mal, du hast 30.000, 40.000 Euro auf dem Konto und siehst und hattest vorher 5.000, dann überlegst du dir vielleicht schon, ob du verkaufen sollst, wenn du in einer Situation bist, wo du vielleicht das Geld auch gut brauchen könntest.
Okay,
wenn das wirklich wenn das wirklich nur Geld ist, was du sowieso, also so sollte es sowieso sein, wenn du irgendwelche Spekulationsmärkte oder so, das soll alles Geld sein, was du auch bereit bist zu verlieren oder was dir nicht wehtut, was irgendwie zusätzlich halt da ist, ne? Aber ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, wirklich. Ja, oder wenn ich jetzt 10.000 investiert hätte und der ist jetzt bei 60.000 hoch gewesen,
Ja.
Und ich hätte mich so gefreut, hätte mir gedacht, boah, 50.000 Euro plus gemacht. Und auf einmal siehst du, wie plötzlich von 60 wieder das auf 50 geht, auf 40 geht, auf 30 geht, auf 20 geht. Und dann überlegst du dir, holst du dir jetzt vielleicht noch die letzten 10.000 wenigstens raus, ne? Also, ja,
ich weiß es nicht.
Also, schwierig. Also ich würde es nicht machen.
Nee, ich
also,
auch nicht.
Weißt du, ich würde es auch nicht. Ja. Aber es gibt
gerade Leute, weil die das machen. Weil es ja schon oft passiert ist in den letzten Jahren, weiß man doch eigentlich auch, dass er irgendwann mal wieder hochgehen wird. Dann warte ich doch lieber ab, wenn ich es nicht unbedingt brauche. Das ist natürlich klar, ne?
Ja.
Ja. Nein, aber ich war schon auch mega erschrocken, dass der so weit abgefallen ist. Das stimmt schon.
Ja, alles so extrem gesunken. Ne? Das ist so also richtig heftig gewesen. Aber ja, jetzt geht es auch langsam wieder hoch. Also das wird auch immer so sein. Das wird nur. Man sieht das ja auch an den Benzinpreisen, man sieht es an den Gas, weißt du, an dieser ganzen Gassituation im Moment, wenn Russland das Ganze jetzt wirklich abschaltet komplett, dann habe ich schon gehört, dann wollen die jetzt irgendwelche Impfzentren, also Turnhallen, die zu Impfzentren umfunktioniert wurden, bauen sie jetzt wieder um zu irgendwelchen Häusern, die geheizt werden, damit halt Bedürftige wirklich eine Heizung auch haben, also in Deutschland, das muss man mal überlegen, das ist schon... Ist schon krass, finde ich.
Da kann man sich vorstellen, wie knapp das wird, ne?
Ja.
Die haben uns ja auch schon aufgefordert, zu sparen, egal was jetzt ist, auch im Sommer, dann die Heizung zu warten, weil das würde auch nochmal so 15% ausmachen. Also das ist schon krass, da kriegt man schon ein bisschen Angst, ne?
Ich glaube, ich kaufe mir ganz viele Decken für den Winter. Also wirklich, im Winter, da denke ich, ich werde so wenig wie möglich versuchen zu heizen, dass man das so ein bisschen versucht zu kompensieren.
Also ja, wir waren halt völlig abhängig von Russland und da hat niemand dran gedacht, dass wir da vielleicht auch andere Alternativen uns aufbauen könnten. Ne?
Ja. Ja, das ist schon heftig. Was ich dir noch sagen wollte, hast du es mit dem Japans, diesem Premierminister, Shinzo Abe gehört?
Nee.
Da war ein Attentat auf den und der ist jetzt gestorben nach dem Attentat. Also der lag jetzt die ganze Zeit im Krankenhaus und jetzt ist er wirklich gestorben.
Schon und was war das für ein Attentat?
Ich glaube, geschossen wird auf den.
Krass, echt. Ja, heftig.
Das fand ich auch richtig, richtig heftig. Also
müssen
wir überlegen, wie schnell das gehen kann.
Das stimmt. Worüber ich mega erschrocken gewesen bin, erstens mal habe ich heute in den Nachrichten gehört, dass wir gestern in Baden-Württemberg wieder ein kleines Erdbeben hatten. 7 auf der Richterskala. Richtig krass, ne? Wir haben zwar nichts davon mitgekriegt, aber das erinnert mich immer wieder an dieses Erdbeben von 1992, wo ich live mit dabei gewesen bin. Also das war so ein schlimmes Gefühl. Da warst du noch ganz, ganz klein, zwei Jahre alt oder so. Ja, da haben wir in NRW gelebt. Und das war nachts, irgendwann gegen 3 Uhr oder so. Und ganz plötzlich, ich habe geträumt und ich habe gedacht, das ist in meinem Traum. Dann macht das die ganze Zeit so ein Donnergrollen, so die ganze Zeit. Und plötzlich wackelte das Bett hin und her. Ich denke, was ist das denn? Und dann bin ich wach geworden und dachte, oh mein Gott, was ist hier los? Noch nie ein Erdbeben gehabt. Und man kennt sich überhaupt nie aus. Dann habe ich rausgeguckt zum Fenster, das Donnerkrollen war die ganze Zeit immer noch da, du hast geschrien wie am Spieß und dann habe ich schon die Leute rausrennen sehen mit Schlafanzügen, weil keiner wusste, was hier abgeht. Niemand hat auch an Erdbeben gedacht, also so ganz, das glaubt man ja nie, dass sowas in Deutschland passiert. Und dieses Epizentrum, das ist in den Niederlanden gewesen und NRW ist ja direkt daneben und das hat man so sehr gespürt, also das war auch ein Erdbeben, was über 6 gewesen ist auf der Richterskala, also das Schlimmste eigentlich überhaupt, was in Deutschland passiert ist.
Krass.
Das war richtig, richtig schlimm. Ja, und gestern ist wieder eins passiert. Das passiert ja meistens in der Rhein-Main-Ebene immer, ne? Und da habe ich mich dran zurückerinnert, also was ich damals für eine Angst hatte, weil keiner wusste, was das für ein Donnergrollen war. Und dieses Grollen hat nicht aufgehört. Das war fast noch schlimmer als dieses Hin- und Hergewackel. Dieses Grollen die ganze Zeit. Ganz, ganz laut ist das gewesen. War ganz, ganz schlimm. Ich weiß, du kannst dich da vielleicht nicht mehr dran erinnern, aber das war wirklich richtig schlimm. Krass. Und was ich heute auch noch gehört habe, was gestern passiert ist, auch in unserer alten Heimat in NRW, da ist ja dieses Haus in Hema eine Gasexplosion eingestürzt, ne?
Ja, das habe ich auch.
Und ich habe die Bilder gesehen in den Nachrichten. Das ist unglaublich. Da steht nichts mehr. Keine Außenmauer, überhaupt nichts mehr. Das ist ein reiner Schutthaufen. Es sind ja auch vermisste Tote. Also ganz, ganz schlimm, wie das da aussah. Ne? Da hat man echt Angst. Also ich habe ja auch so einen Gastank stehen draußen im Garten. Das lag auch nicht an dem Gastank. Der stand ja immer noch da neben dem Haus. Das muss sich irgendwie Gas im Inneren angesammelt haben. Und keine Ahnung, warum das niemand da gerochen hat. Und dann gab es den riesengroßen Knall. Ne? Und dann war nichts mehr da.
Ich habe auch Freunde in Hema. Und der eine, der meldet sich auch die ganze Zeit nicht, der Vogel. Aber der meldet sich sowieso immer nicht.
Ja.
Deswegen, ja. Deswegen ist das nichts Ungewöhnliches. Aber,
ja, das stimmt. Ja.
Kann ruhig mal schreiben, wenn er das hier hört.
Genau. Er soll sich mal melden, er macht sich Sorgen hier, Mensch.
Ja, unglaublich.
Ja.
Ich habe zum Beispiel auch was gehört in Südafrika. Da waren 21 Jugendliche, die sind gestorben nach einem Kneipenbesuch.
Das. Und weswegen?
Das ist das Problem, das weiß keiner so richtig. Die Todesursache ist unklar. Die Leichen lagen auf den Tischen, auf den Stühlen, auf dem Boden und ohne offensichtliche Anzeichen von Verletzungen. Und die Polizei vermutet jetzt, dass die entweder an einer Gasvergiftung gestorben sind oder irgendwie
oder die haben was Falsches getrunken, ne? Dass irgendwas drin war in ihren Drinks.
Ja, anders vergiftet worden sind, genau.
Richtig, ja.
Also das finde ich auch krass. Und 21 Jugendliche im Alter von 13 bis 17, ne?
Ja. Waren das denn die einzigen, die in der Kneipe drin waren, oder waren da auch noch andere Leute drin?
Boah, ich weiß es gar nicht so genau. Ja. Das ist eigentlich das Einzige, was ich so an Infos dazu gefunden habe.
Ja, das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Ja. Die hatten ihr ganzes Leben noch vor sich und dann so zu sterben, das ist schon heftig.
Aber wirklich, krass. Da habe ich ja auch mal gehört, da gab es noch mal einen Typ, irgendwie so einen Wein oder so. War das ein Wein oder ein Sekt? Da war MDMA drin, Ecstasy.
Und ja, das habe ich auch gehört. Ja.
Ja, und da ist ja auch einer, der hat irgendwie was getrunken, der ist danach gestorben. Ja. Und also das ist
auch. Es war ja auch viel mehr drin, als was du normalerweise nehmen würdest. Ja. Ne? Also das ist ja unglaublich, ehrlich.
Das ist krass.
Mein Gott.
Und da rechnest du mit gar nichts, ey.
Und ach, auf einmal überhaupt nicht.
Trinkst du einfach nur einen Wein und stirbst.
Ja. Mein Gott, ey.
Also echt heftig. Die Bilder von dieser Sonne, von der Sonne habe ich dir gezeigt, ne? Also
die hast du mir gezeigt, ja.
Das fand ich auch so
mit
klasse.
Mit diesen Sonneneruptionen da, ja, genau.
Ja, also da hat einer eigentlich mit, wie soll ich sagen, mit Handels- oder ein Hobbyfotograf hat mit einem extrem guten Objektiv, hat da richtig gute Aufnahmen hingekriegt von der Sonne.
Mhm.
Und müsst ihr mal euch im Internet mal angucken.
Ja.
Wir können das auch in die Shownotes packen natürlich. Und das fand ich schon krass.
Ja, was da beeindruckend, also mich hat das beeindruckt, dass das wirklich ein Hobbyfotograf war, dass das nie...
Ja, keiner von der NASA oder
ja,
sonst
genau.
Was, ne?
Ja, genau. Also es ist unglaublich. Ja, ist schon beeindruckend.
Und das mit der Rallye habe ich dir erzählt, oder? Mit der Baltic Sea Rallye.
Nee. Die
Baltic Sea Circle, was ich beim Überlegen war zu machen vielleicht irgendwann. Ja, ich habe das jetzt bei einem anderen Podcast, den ich immer ganz, ganz gerne höre, der Kollege, der macht das im Moment.
Mhm.
Und der Reinhard Remford.
Mhm.
Und beziehungsweise der ist schon gefahren, der hat jetzt Corona gekriegt, musste die Reise abbrechen. Aber ich fand das eigentlich ganz cool, aber er hat jetzt gesagt, dass man wirklich so extrem viel Auto fährt. Also du fährst halt 7500 Kilometer durch 9 Länder, 16 Tage lang, ohne GPS.
Doch, das hast du mir erzählt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, genau. Ja.
Mhm. Und das, du bist halt in so coolen Ländern, weißt du. Du bist in Finnland, du bist in Schweden, du bist am Nordkap, du bist wirklich, also du siehst so viele Sachen, aber er sagt halt, dass du könntest auch durch keine Ahnung, durch jedes andere Land fahren, weißt du, weil du halt kaum was siehst, weil du immer nur am Auto fahren bist.
Du kannst ja nichts sehen, du bist ja nur am Fahren. Du musst dich ja die ganze Zeit konzentrieren.
Du steigst morgens 8 Uhr ein und steigst abends 8 Uhr aus.
Richtig,
und bist den ganzen Tag gefahren, weißt du.
Genau.
Und ich weiß nicht, dafür...
Nee, da kriegst du ja auch gar nichts so groß von der Umwelt mit. Du konzentrierst dich da so, bist wahrscheinlich auch hundemüde, also...
Ich hätte auch Bock drauf gehabt, aber als er das jetzt so erzählt hat, dass es wirklich so ist und du nur, ich fahre ja eigentlich gerne ein Auto, ne?
Ich auch, ja.
Aber das ist...
Ist auch anstrengend, ne? Also ja. Gerade wenn man über so lange Zeit so viel fahren muss,
dann in lieber Gebieten, 16 Tage
wo du noch
fahren.
Nie warst.
Ja. Ja. Die Hälfte ja. der Strecke oder so und dafür einfach überall nochmal, wo man Bock hat, anhalten und genau. sich das angucken.
Richtig, das oder wenn du am Tag meinetwegen 4-5 Stunden fährst und dann hast du aber Zeit, an dem Ort zu bleiben und dich mal ein bisschen umzuschauen oder sowas, das wäre auch okay.
Ja, auf jeden Fall. Hast du, was ich auch noch sagen wollte, hast du das mit Justin Bieber gesehen?
Nee.
Der hat jetzt so ein Interview gegeben und da hat er einfach die rechte oder linke, ich weiß gar nicht mehr welche Gesichtshälfte, eine Gesichtshälfte komplett taub.
Oh. Einfach
aber
so.
Aber wirklich richtig, richtig taub, richtig am Runterhängen, kann er kaum noch bewegen. Ja. Und der hat jetzt alle Konzerte abgebrochen, alles komplett. Und der hat jetzt das Ramsay-Hunt-Syndrom, heißt das. Und das ist so eine seltene Erkrankung, wo die Nerven im Ohr und im Gesicht angegriffen werden. Und ja, und das fand ich
schon krass. Das erinnert mich an einen Klassenkameraden von meiner jüngsten Tochter. Der sollte jetzt, wenn sie Schulabschluss haben, als Moderator eingesetzt werden. Und ganz plötzlich im Unterricht hat er gesagt, also irgendwas stimmt mit meiner rechten Gesichtshälfte nicht. Und dann hat man gesehen, die hing absolut runter. Das Auge war zugeschwollen, das wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Die haben dann einen Krankenwagen gerufen, der ist ins Krankenhaus gekommen. Und die wussten nicht genau, ist es ein Tumor? Das haben sie aber ausschließen können. Und dann stand noch im Raum, dass es eventuell durch einen Zeckenbiss hervorgerufen worden ist, weil der ist, ich weiß nie, wie viele Tage zuvor, aber kurz davor ist der von der Zecke gebissen worden. Und das da haben sie richtig. Angenommen, dass es eventuell daher kommt. Und der war dann mehrere Tage im Krankenhaus, ich glaube sogar eine ganze Woche, ist jetzt zwar wieder in der Schule, aber es hat sich nichts verbessert. Also er hat mir Fotos gezeigt, der sieht immer noch so schlimm aus, die rechte Gesichtshälfte ist immer noch angeschwollen und hängt Ach, richtig Scheiße. Runter. Ja. Und keiner weiß so ganz genau, woran das liegt. Ne?
Ich finde das halt, ist schon krass. Ja, das bei dem ist es, das ist bei jedem Menschen krass. Ich fand das bei Justin Bieber, finde ich das nur so irgendwie... Da siehst du auch, dass es halt auch Leute, die wirklich so viel Kohle haben,
natürlich,
weißt du, die so na klar. in der Öffentlichkeit stehen, das kann einfach jeden treffen.
Das kann jeden treffen.
Ja. ja. Und apropos Impfung und apropos Zecken, holt euch vielleicht die Impfung, diese FSME-Impfung.
Ja, die ist ganz wichtig.
Da bin ich auch am Überlegen, ob ich das mache, weil ich wirklich, ich bin so zeckenanfällig, ich muss das eigentlich unbedingt
das
machen.
Das stimmt, das warst du früher schon. Ja. Also wenn, ich kann mich daran erinnern, dass ich in meinem ganzen Leben eine einzige Zecke hatte. Boah. Eine einzige, du hast am Tag 10, 12 gehabt, keine Ahnung.
Ja, ich war letztens jetzt wieder einmal ganz kurz aus dem Auto rausgegangen, weißt du, und irgendwo haben wir den Mittag gemacht und ja, und kurz danach direkt wieder eine Zecke gehabt.
Ja.
Ich dachte, das gibt's doch nicht.
Genau.
Und die Viecher sind einfach, die haben so Bock auf mich.
Borreliose kann daraus entstehen, aber diese Gehirnhautentzündung ist wesentlich schlimmer. Und da gibt es halt eine Impfung dafür. Also das würde ich mir an deiner Stelle auf jeden Fall überlegen.
Ja. Das muss ich echt eigentlich machen. Warte mal, was habe ich noch? Ich habe noch was Witziges, was ich gehört habe. Warte mal. Ich bin gerade im Überlegen, wie viele Menschen das jetzt waren. Ah, genau, 400 Menschen waren das. Die haben in einem Gebäude gewohnt und hatten auf einmal jedes Mal immer Internetausfall. Also jedes Mal, weißt du, also nicht nur in einem Gebäude haben die gewohnt, sondern auch, ich glaube, das waren, so ein Gebäudekomplex oder sowas war das. Und auf jeden Fall in Deutschland. Und jedes Mal ist das Internet ausgefallen, wenn es draußen recht warm war.
Okay. Weißt du?
Ja. Also so 30 Grad, die 30 Grad Marke war überschritten und zack, hatten sie wieder alle kein Internet.
Ja.
Und irgendwann ist denen aufgefallen, dass draußen an der Straße, irgendwo halt in deren Gebiet, war da so ein Telefonkasten und da hat sich dann, der Nachbar hat sich dann einfach mal vor diesen Telefonkasten gestellt, sodass der im Schatten stand und auf einmal hatten alle Internet.
Ach.
Und dann haben die herausgefunden, dass dieser Telefonkasten so in der brütenden Sonne stand, dass die Elektronik da verrückt gesponnen hat. Und dann hat einfach die Nachbarsfrau hat dann einen Sonnenschirm gekauft und hat den dann vor diesen Telefonkasten gestellt, weißt du?
Krass.
Und dann haben die der Telekom Bescheid gesagt, dann hat das noch ein bisschen gedauert, bis dann wirklich das Ganze in der Presse war und so, da haben sie reagiert. Und jetzt haben sie da neuen Lüfter eingebaut und so und jetzt haben die Leute alle wieder Internet. Aber daran sieht man mal, wie schnell es eigentlich gehen kann, ne?
Ja. Ja.
Also schon allein mit dem Sonnenschirm. Das,
ja. Und ich hätte auch gar nicht gedacht, dass das dadurch passieren kann, wenn das so heiß wird. Ne? Das ist ja schon
doch,
krass.
Das ist schon. Das merkst du zum Beispiel, wenn der dir wirklich ein. Oder ich habe das mal gemerkt, ich habe mal auf dem Flugplatz haben wir eine Anlage gebaut und dann hatte ich einen Laptop und es war im Sommer und ich war halt die ganze Zeit in der brütenden Sonne, weißt du? Und Wir haben da Rolltore programmiert und was weiß ich und hatten halt die ganze Zeit den Laptop da. Und dann war der Laptop auch in der brütenden Sonne und irgendwann hast du gemerkt, du konntest den nicht mehr richtig bedienen. Wirklich, du hast dann, du konntest alles ganz normal sehen, aber der wurde immer langsamer, immer langsamer, weißt du, die Elektronik, die muss halt auch gekühlt werden.
Ja, ja, und natürlich.
Und deswegen hast du auch die ganzen Kühler da drauf, Wasserkühlung und was weiß ich und CPU-Kühler und wenn das halt immer heißer wird, dann geht es irgendwann nicht mehr.
Krass. Das fand ich auch krass. Alles so passieren kann, ne?
Ja. Und, hast du noch was?
Nö, sag du noch.
Ja, ich wollte dir noch sagen, ich kaufe mir ja bald so ein Firmenlogo.
Ja.
Und da habe ich jetzt halt was richtig Cooles erlebt mit dem Kundenservice. Das wollte ich auch noch mal ganz kurz erzählen.
Ja.
Fand ich auf jeden Fall cool, weil die mir echt ein cooles Angebot gemacht haben und mir gesagt haben, dass halt, wie erkläre ich das jetzt schnell, die haben mir was erlassen. Dadurch, also ich kriege einen Slogan mit dazu bei dem Logo, umsonst. Mhm. Und dafür packe ich halt ein paar Fotos von diesem Logo später auf deren Seite. Oder zumindest dürfen die dann die Fotos verwenden.
Ja, und da haben beide was von.
Ich finde das ein cooler Zug eigentlich. Und auch der Kundenservice war mega super. Und ich bin wirklich, wirklich mega begeistert. Und wenn das Logo am Ende auch noch so toll aussieht, wie ich es mir vorstelle und hoffentlich auch es wird, dann werde ich in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall auch nochmal erwähnen, wer das gewesen ist.
Richtig, aber so sollte Kundenservice auch sein.
Ja.
Finde ich ganz, ganz toll.
Also sehr, sehr schnell reagieren die auch und und einem alleine, das waren glaube ich 50 bis 70 Euro oder sowas.
Ja.
Und das haben die mir jetzt einfach komplett erlassen und
so
von denen aus auch, ne, ohne dass ich jetzt da großartig was gesagt habe. Also habe ich selten erlebt, muss ich ehrlich sagen.
Aber so machst du Werbung für sie und die haben praktisch auch was davon, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist toll. Ja, so muss das sein, immer.
So, und dann haben wir noch eine kleine Überraschung heute für euch, ne?
Richtig, genau. Heute wollen wir nämlich mal eine True Crime Folge aufnehmen.
Ganz genau.
Ja.
Und da habe ich hier noch den Einspieler für euch.
Genau.
Dramatisch, cool. Sehr dramatisch.
Genau. Vielleicht, wenn das gut ankommt bei euch, werden wir das nach absehbarer Zeit immer mal wieder zwischendurch mal eine Folge machen mit True Crime. Ich interessiere mich sehr dafür. Ich höre auch zwischendurch immer gerne Podcasts mit True Crime. Und deswegen dachte ich mir, mache ich einfach mal eine Folge, nicht ganz so schlimm heute, weil es die erste Folge ist. Ich fand es trotzdem sehr, sehr toll. Das ist halt, mich interessiert dies besonders und ich persönlich bin immer ganz bewegt und erschüttert, wenn es sich zum Beispiel um einen Fall handelt, in dem es um Kinder geht. Wie in diesem Fall auch, den ich mir herausgesucht habe. Es ist ein Cold Case, der also nie aufgeklärt wurde und auch schon ein bisschen älter ist, aber dennoch meines Erachtens nicht in Vergessenheit geraten sollte. Und vielleicht können wir ja ein paar Theorien aufstellen, was passiert sein könnte. Es ist ein deutscher Fall und gerade weil dies in Deutschland passiert ist, habe ich so immer das Gefühl, dass es noch näher an einen rankommt und einen eigentlich noch fassungsloser macht.
Ja.
Und auch besonders dieses schwere Schicksal der Mutter hat mich sehr berührt, weil ich halt selbst auch Mutter bin, aber ich beginne erstmal. Damit eine Ermittlung eigentlich erfolgreich durchgeführt werden kann, sind ja Zeugen sehr wichtig. Sie haben manchmal Dinge beobachtet, die im Nachhinein eigentlich helfen können, einen Fall aufzuklären. Aber manchmal ist es auch so, dass es wirklich keinerlei Zeugen gibt. Und da kann es halt auch vorkommen, dass ein Mensch einfach so verschwindet, ohne dass jemand irgendetwas gesehen oder gehört hat, obwohl es sich hier in diesem Fall um ein Mädchen in einer auffälligen roten Daunenjacke handelt, die einen Heimweg hatte von nicht mal 1 Kilometer. Wow. Also das ist schon richtig krass. Es geht um die kleine 8-jährige Deborah Sassen aus Düsseldorf. Und ich nenne sie im Verlauf des Falls eigentlich wie auch ihre Mutter nur Debbie. Und dieses Mädchen, das verschwindet 1996 auf dem Nachhauseweg von der Schule spurlos. Und kein Mensch sieht irgendwas oder hört irgendwas. Und von ihren Sachen inklusive der Schultasche fehlt bis heute jede Spur. Aber nun etwas genauer zu diesem Fall. Also 1995 ist Dagmar Funke mit ihren Töchtern, der 15-jährigen Anita und der 8-jährigen Deborah und ihrem neuen Lebensgefährten Jürgen vom Land in die Stadt Düsseldorf umgezogen. Und vor allen Dingen für die kleine Debbie ist es anfangs in der großen Stadt nicht einfach, sie kennt das nicht, aber die gewöhnt sich relativ schnell an das neue Umfeld. Auch mit der Schule kommt sie eigentlich sehr gut klar und sie hat sich schnell eingelebt. Am Abend vor dem Verschwinden des kleinen Mädchens ist eigentlich alles so wie sonst. Debbie legt ihre Anziehsachen für den nächsten Tag raus und die Dagmar unterstützt die Regeln und Rituale, denn die geben ihren Kindern den nötigen Halt. Und kurz vor 20 Uhr bringt sie Debbie dann ins Bett. Dagmar beschreibt ihre Tochter Debbie als sehr, sehr freundliches und offenes Mädchen, was immer sehr viel Spaß hatte. Und der 13. Februar 1996 ist ein Dienstag und beginnt für Debbies Mutter Dagmar ein bisschen anders als sonst. Sie hat heute ihren ersten Tag im neuen Job als Servicekraft. Und deshalb ist es auch wichtig, dass sie früh aufsteht und pünktlich aus dem Haus geht, damit sie nicht zu spät auf Arbeit kommt. Es handelt sich im Übrigen bei der neuen Stelle um eine Teilzeitstelle und Dagmar wird nur kurze Zeit nach Debbie wieder von der Arbeit zu Hause sein. Die Dagmar muss sich aber keine Sorgen um ihre Tochter Debbie machen, denn Jürgen, Debbies Stiefvater, wird das kleine Mädchen wecken und für die Schule dann fertig machen. Er arbeitet in der nahegelegenen Uniklinik im Schichtdienst und musste erst später los, der hatte Spätschicht. Debbie kann also noch etwas schlafen und Dagmar geht dennoch ins Zimmer ihrer Tochter, streichelt der Debbie nochmal über den Kopf und verabschiedet sich ganz leise von ihr. Und dass es das letzte Mal sein wird, dass Dagmar ihre Tochter streicheln und ansprechen wird, ahnt sie dann natürlich noch nicht. Sie macht sich auf den Weg in das Einkaufszentrum, wo sich eine Saftbar befindet, wo sie ihre Arbeit antritt. Das ist ihre neue Arbeitsstelle. Und in der Zwischenzeit weckt der Stiefvater Jürgen das kleine Mädchen, bereitet alles für die Schule vor. Dagmar hatte nach dem Umzug mit Debbie ihren Schulweg geübt. Die Schule liegt im selben Stadtteil wie das Zuhause der Familie. Und seit einiger Zeit geht Debbie deshalb den Schulweg auch ganz alleine. Das kriegt sie auch gut hin. Eine gute Viertelstunde benötigt das kleine Mädchen für den Schulweg. Und sie erscheint an dem Tag wie immer ganz pünktlich zum Unterricht. In der letzten Stunde hat Debbie dann Schwimmunterricht und das heißt, die Kinder werden mit einem Bus abgeholt und zum Schwimmbad gebracht und nach dem Schwimmunterricht geht es für alle Grundschüler wieder mit dem Bus zurück zur Henri Dunant Grundschule und die 8-Jährige holt ihren Ranzen, wie alle anderen Kinder auch, aus dem Klassenzimmer ab und danach geht sie durch den Hinterausgang und tritt den Heimweg an. Und das ist ungefähr so kurz nach 12 Uhr. Denn da wurde Debbie beim Verlassen des Schulgebäudes von einer Mitschülerin gesehen. Und eigentlich hätte Debbie dann so gegen 23:15 zu Hause sein müssen. Und in der Zwischenzeit um 12 Uhr endete der erste Arbeitstag von Dagmar. Sie kommt so circa 12:30 wieder nach Hause. Und zu Hause erwartet sie schon ihre 15 Jahre alte Tochter Anita mit den Worten, Debbie ist noch nicht nach Hause gekommen. Und da es sich bei Debbies Nachhauseweg nur um 900 Meter handelt, müsste das kleine Mädchen eigentlich schon lange zu Hause sein. Und deshalb macht sich Dagmar relativ schnell Sorgen. Es breitet sich also ein ganz, ganz ungutes Gefühl aus, was ich auch kenne, wirklich. Und die Ahnung, dass irgendwas passiert ist. Ja. In dieser 13. Februar war ein sehr kalter Tag und deshalb beschlich Dagmar auch sofort dieses ungute Gefühl, denn bei dieser Kälte hätte Debbie einfach keinen Grund zum Trödeln gehabt. Und Dagmar weiß sich nicht anders zu helfen und ruft die Eltern von Debbies Schulfreunden an. Der hat da so eine Klassenliste, auf der alle Telefonnummern der Klassenkameraden draufstehen. Doch auch dabei kommt nichts raus, keiner weiß, wo das Mädchen steckt. Und außerdem wäre das auch vollkommen untypisch für das Mädchen gewesen, ohne Erlaubnis einfach so zu einer Freundin zu gehen. Also das passt überhaupt nicht zu Debbie. Dagmar telefoniert weiter, aber auch bei Dagmars Mutter, Freunden, Bekannten ist das kleine Mädchen nicht aufgetaucht. Und kurz darauf machen sich Dagmar und Anita auf den Weg, um Debbies Schulweg abzulaufen. Doch sie können sie einfach nicht finden. Anita ist dabei in die eine Richtung gelaufen und Dagmar in die andere. Dagmar hat sogar noch an manchen Häusern geklingelt und gefragt, ob Debbie bei ihnen wäre. Und als Dagmars Mann Jürgen vom Einkaufen zu ihnen stößt, weiten sie den Suchradius aus. Aber von Debbie gibt es wirklich weit und breit keine Spur. Es gibt aber noch einen anderen Weg durch eine Grünanlage. Doch Dagmar und Jürgen haben Debbie immer wieder gesagt, dass sie diesen Weg nicht nehmen soll. Jürgen sucht dennoch diesen Weg ab, aber auch ohne Erfolg. Debbie bleibt verschwunden. Und Dagmars Ängste und Befürchtungen, dass Debbie etwas Schlimmes zugestoßen ist, werden immer größer. Da Dagmar irgendwas machen muss und nicht untätig herumsitzen kann, wendet sie sich an einen lokalen Düsseldorfer Radiosender. Und bald danach gibt der Radiosender die Meldung heraus, dass ein kleines 8-jähriges Mädchen mit einem blonden Pagenschnitt und einer roten Daunenjacke vermisst wird. Und so verbreitet sich eigentlich die Meldung ziemlich schnell, aber es gibt wirklich niemanden, der einen Hinweis zum Verschwinden Debbies geben kann. Jetzt bleibt eigentlich für die kleine Familie Funke nur noch der Weg zur Polizei. Der Jürgen informiert die Beamten darüber, dass seine Stieftochter nicht von der Schule nach Hause gekommen ist und da es sich um ein minderjähriges Mädchen handelt, werden sofort von der Polizei die üblichen Abläufe in so einer Situation in Gang gesetzt. Und die bisher größte Suchaktion der Nachkriegszeit in der Stadt findet nun statt. Und natürlich wird nun von offizieller Stelle auch eine Fahndung herausgegeben. 200 Beamte durchkämmen den Stadtteil Wersten, in dem die Familie Funke wohnt. Hunde wurden sogar eingesetzt, aber es nützt alles nichts. Debbie bleibt verschwunden. Und was jetzt kommt, finde ich persönlich so respektlos. Ein Polizist kommt zu der Mutter und sagt ihr, dass sie sich keine Sorgen und keine Hoffnung mehr um ihre Tochter Debbie machen müsste, da die Kleine wahrscheinlich sowieso schon tot ist. Das hat er wirklich gesagt. Wow. Und als ich das bei meiner Recherche gelesen habe, konnte ich es kaum glauben. Gerade der Beruf des Polizisten hat doch meines Erachtens auch viel so mit Empathie und Einfühlsamkeit zu tun.
Sollte.
Ja, sollte. Und selbst dann, wenn der Polizist wahrscheinlich recht hat, dass nach ein paar Tagen die Chance, dass Debbie noch lebt, relativ gering ist, kann man doch so eine Aussage nicht zu der Mutter machen. Ja. Also wenn ich da in der Situation der Mutter gewesen wäre, dann wäre ich höchstwahrscheinlich so wütend gewesen, dass ich ihm nur Ohrfeige verpasst oder ihn rausgeschmissen hätte, oder?
Ja,
das ist krass. Das finde ich wirklich krass. Da müssten die Polizisten wirklich mehr geschult werden, oder? So darf man einfach nie reagieren, absolut nie. Das geht gar nicht. Ja.
Aber ich habe auch, ich habe gerade mal nur nach dem Fall geguckt und das Bild, das kommt mir sogar bekannt vor. Also von dem Fall habe ich schon öfter gehört.
Ja.
Also zumindest so vom
Der ist auch relativ bekannt, aber eben nicht gelöst. Und auch wenn er schon so lange her ist, trotzdem wollte ich ihn gerne mal vorstellen.
Ja,
ne?
Ja.
Aber weiter in diesem Fall. Wir können uns, glaube ich, alle sehr gut vorstellen, wie schlimm die erste Nacht nach Debbies Verschwinden für die Mutter sein musste. Die Stunden, die ziehen sich wie Jahre. Dagmar legt sich in das Bett ihrer Tochter. Der Duft nach der kleinen Debbie beruhigt sie etwas, obwohl ihre Verzweiflung unendlich groß ist. Der Jürgen steht vor dem Bett, sieht zu seiner Frau und weint. Und die nächsten Tage getraut sich Dagmar kaum, aus dem Haus zu gehen, in der Hoffnung, das Telefon klingelt und es könnte neue Hinweise zum Verschwinden ihrer Tochter geben. Doch jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, wird sie wieder enttäuscht. Dagmar hält sich in diesen Tagen oft im Zimmer ihrer Tochter Debbie auf. Sie streichelt beispielsweise Debbies Hamster Rosi, so hat sie das Gefühl, der Debbie noch ein bisschen näher zu sein. Sie legt sich ihre eigene Theorie zurecht, Dagmar stellt sich vor, dass vielleicht ein anderes Kind keine Spielkameraden hatte und Debbie deshalb entführt wurde, damit das andere Kind nicht mehr so allein ist. Dagmar denkt, dass es Debbie dann eigentlich gut gehen müsste und sie behütet aufwachsen müsste. Also jeder andere Gedanke an schlimmere Szenarien, das ist für Dagmar einfach nicht zu ertragen und sie kann und will sich nichts Schlimmeres vorstellen, was ich auch irgendwie verstehen kann. Man macht sich da unendliche Hoffnung und will eigentlich gar nicht dran denken, was Schlimmes passiert sein könnte. Ne?
Ja.
Sie überlegt hin und her und sucht in Debbies Zimmer nach Antworten, doch ihr Zimmer war eigentlich so, wie es immer war, wenn die Kleine zur Schule geht und wieder nach Hause kommt. Und Dagmar hat auch Tage danach immer das Gefühl gehabt, jetzt müsste Debbie gleich nach Hause kommen. Gleichzeitig ist Dagmar aber auch klar, wie unrealistisch ihre Gedanken sind. Und diese schlimme Situation kann sie kaum aushalten. Sie hört von dem Tag an, als Debbie verschwunden ist, auf zu essen. Noch schlimmer für Dagmar und Jürgen Funke ist, dass sie nun selbst unter die Lupe genommen werden. Es ist ja schon kaum zu ertragen, was den Eltern wirklich passiert ist. Aber jetzt auch noch den lästigen Fragen der Polizisten ausgesetzt zu sein, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Ja, Jürgen hat aber eine Quittung für den Tag gehabt, der war ja einkaufen. Diese Quittung bestätigt die Uhrzeit und was er gemacht hat. Und so kann Jürgen ziemlich schnell aus dem Verdachtskreis ausgeschlossen werden. Er hat eben ein wasserdichtes Alibi. Nur Dagmar hat kein Alibi. Und zu der Zeit, wo sie damals gearbeitet hatte, hat sie anscheinend niemand gesehen oder gekannt. Es war ja ihr erster Arbeitstag und dadurch landet Dagmar immer noch unter den Kreis der absolut Verdächtigen und sie muss mindestens 4-mal zur Kriminalpolizei zum Verhör. Jedes Mal 4 Stunden. Und für die Polizei ist dies eine normale Vorgehensweise. Denn es kommt eigentlich auch oft vor, dass der Täter im nahen Umfeld zu suchen ist, ne?
Ja, für das kenne ich auch. Das
ja, genau. Auch, ja. Das stimmt. Also die müssen das schon so machen, das stimmt schon. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie schlimm das für die Mutter sein muss, ne? Also es ist unerträglich. Und für Dagmar wird diese Vorgehensweise auch zum richtigen traumatischen Ereignis. Sie hat keinen Anwalt und es wurde ihr auch keiner vorgeschlagen. Und am Ende war die Dagmar durch die langen Verhöre und unangenehmen Fragen so verwirrt, dass sie sich selbst fragte, ob sie nicht doch ihre Tochter etwas angetan hat, an das sie sich vielleicht nicht mehr erinnern kann. Sie war also psychisch absolut am Ende. So. Bei Dagmar war es so, dass sich die Polizeibeamten gewundert haben, dass Dagmar so schnell Alarm geschlagen hat. Die genauen Zeiten, die konnte ich jetzt bei meiner Recherche nicht ganz herausfinden, aber es muss sich alles so zwischen 12 und 12.30 Uhr abgespielt haben. Dagmar hat sich ja schon wenige Minuten, nachdem sie von ihrer anderen Tochter Anita erfahren hatte, dass Debbie noch nicht von der Schule nach Hause gekommen ist, Sorgen gemacht. Und das kam den Beamten komisch vor. Also ich persönlich finde es ganz normal, wenn man sich Sorgen macht. Also wirklich.
Wenn das immer jeden Tag eigentlich ähnlich abläuft und plötzlich ist es einen Tag mal komplett anders, dann machst du dir schnell Sorgen.
Dann machst du dir ganz schnell Sorgen.
Ja.
Das ist vielleicht,
wenn das Kind nicht zu Hause auftaucht und es nur so ein kurzer Weg ist, wo soll es denn hin sein, ne?
Richtig. Ist wahrscheinlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber ich habe mir auch immer ganz schnell Sorgen gemacht, wenn meine Kinder nur ganz wenige Minuten, nachdem sie ankommen müssten, immer noch nicht da waren. Ja. Also ich kann da die Dagmar sehr gut verstehen, dass die gleich ein ungutes Gefühl
hat. Oft ist die Sorge nicht berechtigt auch, ne?
Ja,
aber
das stimmt.
Ja. Man macht sich trotzdem Sorgen.
Aber ihr das jetzt so auszulegen, ne, und dass sie dadurch auch verdächtig erscheint, also das ist in meinen Augen überhaupt nie so. Ich wüsste nicht, warum. Jede Mutter würde sich da Sorgen machen und auch relativ schnell reagieren. Klar war es anders als sonst, sie hatte halt ihren ersten Arbeitstag, aber trotzdem, wenn das Kind immer um die ein und dieselbe Uhrzeit zu Hause war, warum soll es denn jetzt anders sein, ne?
Ja.
Ja.
Das ist komisch.
Ja, also wirklich, dass die Ermittler ihr das so auslegen, dass es sie sogar verdächtig macht, finde ich wirklich schlimm. Ich nehme an, dass die Ermittler enorm unter Druck standen, weil sie weder Hinweise noch Spuren in diesem Fall hatten und sie deshalb irgendwie in alle Richtungen ermittelt haben. Dass das aber Dagmar richtig fertig gemacht hat, das ist ja völlig klar, ne? Ja. Muss ich mal vorstellen, deine Tochter ist verschwunden und du weißt nicht mal ein noch aus und wirst dann auch noch verdächtigt, deiner Tochter irgendwas angetan zu haben. Also finde ich unerträglich, wirklich. Ja, und selten kommt es vor, dass die Hinweislage zu einem Fall so gering ist wie in dem Fall von Debbie. Doch leider hat wirklich Debbie niemand gesehen, wie sie auf den Heimweg war, obwohl sie eigentlich sehr auffällig gekleidet war. Sie trug nämlich nicht nur die auffällige rote Daunenjacke, sondern auch noch einen roten Rock und eine rote Strumpfhose und sogar ihr Schulranzen war noch rot. Und gerade diese Farbe Rot als Signalfarbe, die fällt ja eigentlich sofort ins Auge, ne?
Ja.
Es gibt zu diesem Fall nur einen einzigen hilfreichen Hinweis. Und der kommt von einer Frau. Diese gibt an, dass sie Kinder auf dem Eis eines Sees spielen gesehen hätten. Und daraufhin wird der ganze See zweimal mit Tauchern abgesucht, aber alles ohne Ergebnis. Dann kommt aber noch ein Hinweis von einem anderen Zeugen. Er meldet einen Mann mit Schnauzbart in einem hellbraunen oder beigen Auto, welches er vor der Schule gesehen hat. Und darauf lässt die Polizei von diesem Mann ein Phantombild anfertigen, verteilt auch die Plakate in der ganzen Stadt. Doch auch hier gibt es kein Ergebnis. Der Verdächtige wird nie identifiziert. Es bleibt also somit ungeklärt, ob dieser Mann etwas mit Debbies Verschwinden zu tun hat. Er ist ihm bloß aufgefallen, weil der sonst nie da gestanden hat. Und das ist schon ungewöhnlich, ne?
Ja.
Die Dagmar geht es indessen immer schlechter. Sie kann nichts mehr essen. Sie stellt sich vor, dass Debbie vielleicht irgendwo festgehalten wird und hungern muss. Sie macht sich auch die größten Vorwürfe. Hätte sie doch bloß ihre Tochter von der Schule abgeholt oder wäre sie nie wieder arbeiten gegangen, dann wäre das alles nicht passiert, denkt sie. Und diese Schuld frisst Dagmar innerlich auf. Debbies Hamster Rosi stirbt auch noch 4 Wochen nach dem Verschwinden des Kindes und das gibt Dagmar dann noch den Rest. Krass. Und als Jürgen eines Abends nach Hause kommt, findet er sie in Debbies Kleiderschrank. Sie hat Schlaftabletten genommen. Unklar ist, ob es ein Suizidversuch war oder ob Dagmar einfach nur die schlimmen Trauer und Schuldgefühle nicht mehr fühlen wollte. Der Jürgen bringt dann seine Frau sofort in eine psychiatrische Klinik, wo eine Urinprobe genommen wird und dabei stellt sich heraus, dass Dagmar schwanger ist. Die ist also wieder schwanger. Mit der kleinen Debbie sind aber auch alle Sachen verschwunden, die sie bei sich hatte. Also ihre Kleidung, der Schulranzen, der Turnbeutel. Es ist wirklich so vom Gefühl her, als hätte sich das Mädchen in Luft aufgelöst. Und natürlich ist es dafür die Polizei noch schwerer, Hinweise auf den Täter zu bekommen. Doch es gibt einen Lichtblick durch einen Brief, der wenige Monate später bei der Polizei eingeht. Ein Zeuge habe beobachtet, wie ein Mann einen Müllsack mit roter Kleidung in den Halterner Stausee schmiss. Und daraufhin wird der ganze See abgesucht. Und wer schon mal am Haltener See war, ich war schon mal dort, weiß, wie riesig der ist.
Echt?
Da kann man ja kaum ans andere Ende sehen. Die Fläche des Sees beträgt 300 Hektar. Und ich glaube, da kann sich jeder gut vorstellen, wie aufwendig diese Aktion ist. Jetzt weiß ich nie genau, ob sie den kompletten See abgesucht haben oder nur die Stelle, wo der Zeuge eben gesehen hat, dass der Müllsack entsorgt wurde.
Ja.
Aber da es sich eben auch nur um einen Brief handelt, wird es schwierig gewesen sein, herausgefunden zu haben, wo die Stelle auch genau war. Der See hat ja keine Straßennamen und ich konnte wirklich bei meiner Recherche nicht herausfinden, ob die Stelle jetzt so genau beschrieben wurde. Da ist eben ein Weg von ungefähr 10 Kilometern, der außen um den See herumführt. Und ja, da muss man halt auch ein bisschen suchen, ne? Und deshalb bringt diese ganze Suchaktion, wie wir uns denken können, kein Ergebnis. Und das Perfide an der ganzen Sache ist, dass herauskommt, wer letzten Endes den Brief geschrieben hat. Es war ein Theologiestudent und der hat sich einfach nur einen Scherz erlaubt. Und das finde ich richtig schlimm, wie mit den Hoffnungen und Ängsten der Eltern manche Leute einfach umgehen. Und dieser Theologiestudent wurde aber dann auch gerichtlich verurteilt, die Kosten des Sucheinsatzes zu zahlen. Aber den Schmerz, den er da bei Debbies Familie ausgelöst hat, den kann er nicht mehr gut machen. Ne?
Ja.
Also das ist wirklich schlimm. Die haben ja jedes Mal auch immer wieder Hoffnung. Ne?
Oh Mann, ja.
Ja.
Das ist krass.
Was denen noch alles passiert ist, kommt noch viel, viel schlimmer. Ja. Es gibt dann aber einen neuen Hoffnungsschimmer, denn es meldet sich bei Debbies Familie ein privater Ermittler aus Belgien. Er lieferte Jahre zuvor der Polizei ganz entscheidende Hinweise zur Ergreifung von Marc Dutroux. Ich weiß nicht, sagt ihr das was? Das ist so ein bekannter belgischer Mörder und Sexualstraftäter.
Ich weiß es nicht.
Ja, also der war überall in den Medien. Und dieser private Ermittler sagt von sich selbst, dass er ein Kinderpornojäger ist und bei seiner Suche ist er auf ein Bild gestoßen.
Ja,
ne? Ja.
Doch, ey, das habe ich auch mal in den Medien gesehen, dass das bei seiner Suche, dass er da was. Ja, erzähl mal weiter.
Genau, genau. Und also bei seiner Suche ist er auf ein Bild gestoßen, was er unbedingt der Dagmar zeigen wollte. Das Mädchen auf diesem Bild, das sitzt so in Lolita-Pose auf einem umgedrehten Stuhl. Die hat blonde Haare und einen Pony und sie schaut wirklich so relativ freundlich in die Kamera. Lolita-Pose ist übrigens so eine ganz verführerische Pose, so mit lassiven Blick von einem ganz jungen Mädchen oder einem Kind, so in freizügiger Kleidung und insgesamt eben sehr aufreizend und anzüglich irgendwie, ne? Und als Dagmar dieses Bild sieht, wird sie blass. Dieses Mädchen auf dem Foto sieht also genauso aus wie ihre Tochter. Und die sagt sofort, dass es ihre Tochter ist. Die wäre sich da ganz, ganz sicher. Und sie lässt sich auch von niemandem davon abbringen, zu glauben, dass es ihre Tochter ist. Es ist das einzige Foto von diesem privaten Ermittler, das er ihr zeigt. Er hat zwar noch mehrere gefunden, aber aus irgendwelchen Gründen will er ihr diese Fotos nicht zeigen. Das LKA überprüft dieses Foto dann, auch mit Gesichtserkennung, und sie können nicht ausschließen, dass es sich dabei nicht um Debbie handeln würde. Aber sie können es auch nicht hundertprozentig bestätigen. Dagmar nimmt dann natürlich persönlich Kontakt zu dem Ermittler auf und will mehr wissen. In der Zwischenzeit forscht die Polizei weiter und dann nach ganz langer Recherche der Polizeibeamten kommt die große Enttäuschung. Das Kind auf dem Foto kann nicht Debbie sein. Es wurde nämlich in einem Kinderpornoheft aus dem Jahr 1977 abgedruckt. Und der Vermisstenfall geschah ja im Jahr 1996. Das Kind auf dem Foto müsste ja damals im Jahr 1996 schon eine junge Frau gewesen sein. Also es kann Debbie nicht gewesen sein. Aber wenn ich mir vorstelle, an der Stelle der Mutter zu sein, habe ich auch meine Zweifel, ob ich wollen würde, dass meine Tochter in einem Kinderpornobuch abgedruckt wäre. Klar würde ich auch nicht, dass sie tot ist, aber ob ich wirklich erleichtert gewesen wäre, sie dort in dem Heftchen zu sehen, das kann ich auch nicht gerade behaupten.
Das ist alles so krank, ey.
Ja, das ist so krank. Ich würde mir ständig Gedanken machen, was ihr zugestoßen ist, was sie durchmachen musste und ob sie psychisch überhaupt jemals damit klarkommen würde oder ein normales Leben führen konnte. Das ist echt schwierig, ne?
Ach, da schon alleine, dass man einfach auch nicht weiß, was mit dem Mädchen ist, ne?
Das ist
diese
das Schlimme.
Ungewissheit, das muss die Frau
das macht einen so
haben,
wahnsinnig, ne? Man kann ja nie abschließen damit, ne? Ja. So schlimm, wie das wäre, wenn sie erfahren würden, dass sie tot ist, aber das ist ein Abschluss und man kann versuchen, das dann zu verarbeiten, ne?
Ja.
Die Ähnlichkeiten der beiden Kinder ist aber wirklich verblüffend. Viele, die das Foto gesehen haben und mit Bildern von Debbie verglichen haben, dachten sofort, dass sie das auf jeden Fall ist, ne? Also es muss wirklich eine frappierende Ähnlichkeit gewesen sein.
Ja,
was
aber
jetzt
gedacht hat.
Genau. Was aber jetzt wirklich noch schlimmer ist, ist, dass Monate später rauskommt, dass dieser private Kinderpornojäger selbst pädophil ist und deshalb sogar für 5,5 Jahre für sexuellen Missbrauch eines Kindes im Gefängnis muss. Und das ist wieder mal so ein richtiger Schlag mit der Faust ins Gesicht der Familie von Debbie. Also da fehlen mir echt die Worte, ne? Also es ist echt schlimm, was die durchmachen mussten.
Ah, wirklich?
Ja, und im Mai 1996 verschwindet dann ein weiteres Kind in NRW. Das macht die Ermittler natürlich hellhörig. Generell verschwinden in der zweiten Hälfte der 90er in dieser Gegend mehrere Kinder. Und dabei kann natürlich auch ein Zusammenhang mit dem Fall Debbie nicht ausgeschlossen werden, obwohl die Ermittler dies nicht als sehr wahrscheinlich halten. Nur 11 Monate nach Debbie verschwindet zum Beispiel die 11-jährige Claudia Ruf. Sie ging mit dem Hund eines Nachbarn spazieren, zurückkam jedoch nur der verängstigte Hund. Und 2 Tage wurde nach der Schülerin gesucht und schließlich wurde in 70 Kilometer Entfernung in Grevenbroich ihre Leiche gefunden. Und das Mädchen wurde vergewaltigt, ihre Leiche wurde mit Benzin übergossen und angezündet. Es wurde sogar DNA gefunden, die höchstwahrscheinlich zum Täter gehörte, aber der Mann konnte trotz tausender Speichelproben nicht ausfindig gemacht werden. Die Ermittler schließen einen Zusammenhang mit dem Fall Debbie aber nicht aus, insbesondere weil die Tatorte nur 30 Kilometer voneinander entfernt liegen.
Boah.
Es ist aber natürlich auffällig, dass Debbie nie gefunden wurde, dafür Claudia aber schon nach relativ kurzer Zeit. Das spricht wieder nicht für denselben Täter, man weiß es halt nie genau. Aber Dagmar kann mit der ständigen Hoffnung und der Ungewissheit, was mit ihrer Tochter passiert ist, nicht umgehen. Sie trinkt immer mehr, nimmt regelmäßig Medikamente, um den schlimmen seelischen Schmerz nicht mehr fühlen zu müssen. Und wenige Monate nach dem Verschwinden Debbies bekommt Dagmar dann ihr Baby. Das hält sie wenigstens ein bisschen über Wasser. Ein Jahr später folgt noch eine kleine Schwester und beide Kinder liebt sie über alles. Jedoch kommen immer wieder Schuldgefühle deswegen in ihr hoch. Doch da weiß die nun vierfache Mutter noch nicht, dass ihr noch ein weiterer Schlag bevorsteht. Drei Jahre nach Debbies Verschwinden befindet sich Dagmar mit ihren beiden jüngsten Töchtern im Urlaub in Südfrankreich. Ihr Mann Jürgen und ihre große Tochter Anita sind alleine zu Hause geblieben und eines Tages klingelt es in Düsseldorf an der Haustür. Der Jürgen öffnet die Tür und sieht seinen Nachbarn dastehen, der wirklich kalkweiß ist. Er sei gerade auf dem Dachboden des Mietshauses, in dem er wohnt, gewesen, berichtet er, und dort habe er Anita gefunden. Das Mädchen hat sich erhängt. Boah. Anita kam nie mit dem Verschwinden ihrer Schwester Debbie klar. Noch viel schlimmer war, dass sie nicht nur ihre kleine Schwester, sondern eigentlich zum gewissen Teil auch ihre Mutter verloren hat. Denn Dagmar schaffte es lange Zeit nicht mehr, sich so um Anita zu kümmern, wie sie es gebraucht hätte. Ihre Gedanken kreisten immer nur um das Verschwinden von Debbie. Und nach der Geburt der beiden Geschwisterchen standen diese erstmal im Fokus des Aufgabenbereichs der Mutter, ist ja auch klar, weil sie sich wesentlich mehr um die Säuglinge kümmern musste als um ihre große Tochter. Anita war deshalb oft wütend, auch über die Journalisten, über die Polizei und natürlich auch über ihre Eltern. Sie war 19 Jahre alt, als sie sich entschied, ihr Leben zu beenden. Sie hinterließ keinen Abschiedsbrief und weshalb sie gerade auf den Dachboden der Nachbarn gefunden wurde, das ist bis heute nicht geklärt. Aber wie viel Leid kann eine Mutter noch ertragen? Als Dagmar die Nachricht vom Tod ihrer ältesten Tochter erhält, wird sie völlig aus der Bahn gerissen. Sie ist psychisch nicht mehr in der Lage, weiterzumachen. Jeden Tag plagen sie Ängste und Suizidgedanken. Sie denkt zu diesem Zeitpunkt, dass mit ihren beiden Jüngsten das Gleiche passieren wird, wie auch immer es geschehen wird. Und deshalb beschließt sie, sich von ihrer Familie zu trennen. Sie packt ihre Sachen und zieht ganz alleine nach Heiligenhafen an die Ostsee. Sie sagte später, dass sie absolut überzeugt davon war, dass dasselbe mit ihren beiden Jüngsten passieren würde. Und
wenn sie da bleibt.
Wenn sie da bleibt. Und deshalb musste sie gehen, sonst hätte sie sich und ihre beiden Kinder umgebracht. Also so schlimm ist das gewesen. Die hat die eigentlich geschützt vor sich selbst, ne?
Krass.
Die lebt auch heute noch dort. Also die beiden Kinder wachsen beim Vater auf. Auch für Jürgen war es eine ganz, ganz schwere Zeit. Sein ganzes Leben hatte sich geändert. Und als er einmal auf einer Gartenparty war, sagt der Nachbar noch zu ihm, ihr habt eure Tochter doch extra verschwinden lassen, um ins Fernsehen zu kommen. Und diese Aussage finde ich so schlimm, wenn die Familie schon solche Schicksalsschläge hinnehmen musste. Ne?
Ja, ehrlich.
Zwischenzeitlich hat Dagmar keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern gehabt. Sie wohnt auch heute, wie gesagt, noch in Heiligenhafen. Dort lebt sie auch sehr zurückgezogen. Sie erlaubt sich selbst nicht, Freude in ihrem Leben zu spüren. Deshalb geht sie auch nie wieder in eine andere Beziehung ein. Sie versucht aber, die schlimmen Geschehnisse irgendwie zu verarbeiten. Die Erinnerung an ihre Tochter kommt immer wieder hoch, auch 26 Jahre später noch. Sie kann einfach nicht mit diesem Thema abschließen, weil sie nicht weiß, was mit Debbie passiert ist. Sie glaubt auch heute stellenweise noch, dass ihre Tochter am Leben sein könnte. Und der Kummer in ihrem Leben hat sie wirklich stark gezeichnet. Ich habe die Frau auch gesehen. Ich habe mir dazu ein Video angeguckt. Und sie war also auch jahrelang alkoholsüchtig, nahm Tabletten. Und in ihrem Gesicht sieht man an, was sie alles ertragen musste. Sie hat oft daran gedacht, sich das Leben zu nehmen und zweimal hat sie es sogar versucht. Doch eigentlich will sie noch nicht sterben, nicht bevor sie nicht Gewissheit hat, was mit Debbie geschehen ist. Ja, also das war der Fall. Also es ist zwar nicht sehr viel bekannt über das ganze Familienleben und wie es nach Debbies Verschwinden, besonders auch mit der Mutter, weiterging, aber so richtige Theorien, was mit Debbie passiert sein könnte, gibt es leider nicht. Ein Teil der Bevölkerung glaubt sogar, dass die Familie selbst etwas damit zu tun hat. Aber ich persönlich glaube das nicht, dass die Familie etwas damit zu tun hat. Ich kann mir vorstellen, dass Debbie wie so viele andere Kinder auch ein Zufallsopfer war. Und einfach irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort.
Wow.
Also
ja. Heftig, ey. Wirklich heftig. Also, boah. Weiß man gar nicht, was man zu sagen soll. Vor allem, weil das auch so ungeklärt ist, ne? Und diese Umstände und dass sie dann da zur Ostsee gezogen ist und
Und was mit der Schwester passiert ist, dass die gar nie damit klarkam, ne? Da siehst du immer, was für Schicksalsschläge manche hinnehmen müssen, ne?
Ja.
Aber es was ich mich wirklich frage, Debbie war ja wirklich so auffällig gekleidet, komplett in Rot. Also ich kann mir wirklich vorstellen, wenn man mit dem Auto an ihr vorbeigefahren ist, dann siehst du das doch oder musst doch eventuell vielleicht schmunzeln, dass sie ganz so rot ist. Das bleibt einem doch vielleicht auch eher im Gedächtnis. Also kann ich mir zumindest vorstellen, ja, dass Debbie wahrscheinlich den Schulweg gar nicht weit gegangen sein wird. Also ich kann mir vorstellen, dass sie direkt irgendwie am Schultor oder auf den ersten paar Metern irgendwie abgegriffen wurde. Ne?
Ja.
Auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, wie ich 1996 rumgerannt bin und meine Kinder angekleidet habe, dann weiß ich auch nie genau, ob diese komplett rote Kleidung sowas Besonderes war. Ich habe meine Kinder damals auch gerne bunt angezogen, habe auch selbst gerne leuchtende Farben getragen. Das war so modern damals. Also ich denke, dass diese rote Farbe eine ganz normale Bekleidung für die damalige Zeit war. Heute sieht man eben mehr Kinder und Jugendliche in schwarz, beige, blau, braun oder so. Früher hat man eben viel mehr bunte Kleidung gesehen, ne?
Das ist echt pure Horrorvorstellung, ehrlich.
Ja, also so richtig, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
Richtig,
ja.
Heftig.
Ja.
Richtig heftig. Ja, boah, krass. Finde ich sehr cool, war sehr interessant zuzuhören und, schreibt uns auf jeden Fall mal, ob ihr das cool fandet, ob in Zukunft da eventuell nochmal was kommen soll. Ich habe zum Beispiel auch so einen Fall, den ich richtig interessant war, das war so ein hochbegabter Mörder mit, der hat irgendwie einen IQ von 141, Paris Bennett heißt der.
Ja, und, doch, da habe ich schon von gehört, ja.
Ja, das ist auch so ein Psychokiller und wenn ihr Lust habt, dann wir nochmal so eine Crime-Folge machen, dann denk du dir wieder was aus.
Genau.
Oder such dir was raus und ich würde dann mal gerne über den Paris Bennett erzählen.
Genau.
Und schreibt uns auf jeden Fall auf.
Ich würde das nächste Mal auch auf jeden Fall einen gelösten Fall nehmen. Ne? Da geht man doch ein bisschen befriedigter raus. Ne?
Ja. Weil dieser Paris Bennett, der ist gelöst. Der Typ sitzt im Knast und da ist eigentlich auch verrückte Umstände. Und es gibt auf jeden Fall auch Aufnahmen von einem Telefonat, das er mit der Polizei gemacht hat und so. Also das ist sehr interessant. Und das war auf jeden Fall auch sehr interessant. Also ich fand auch so dazu zu hören und so, das ist sehr cool gewesen. Und wie ihr das fandet, schreibt mal auf likeminded@oncry.de oder ihr könnt natürlich auch, oder die ganzen Podcasts und alles, das findet ihr natürlich auf likeminded.site mit T.
Nur, ihr könnt auch eure Ideen, Anmerkungen, vielleicht auch Fallvorschläge oder ähnliches, könnt ihr alles schreiben, ne?
Ja. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas, über was wir erzählen können.
Genau.
Es gibt ja so richtig viele Fälle. Wo. Aber
man
muss auch gucken, welcher vielleicht noch nicht komplett durchgekaut ist oder welchen man nehmen könnte.
Ja.
Ja, das war
Like-Minded
Crime.
Ganz genau.
Crime.
So. Wir haben, ich habe so ein Programm gefunden, das fand ich eigentlich ganz cool. Ich habe nur gesehen, dass du das als App musst du das irgendwie auch kaufen. Das heißt GeoGuessr. Und da wirst du praktisch 3D-mäßig bei Google Maps auf eine Karte geworfen. Also du siehst dann wirklich, du kennst doch, die Autos fahren noch von Google Maps, die fahren auch immer durch die Gegend und dann gibt es doch auch so eine Ansicht, nicht von oben, sondern direkt, als wenn du auf der Straße stehst.
Als wenn du
wirklich
auf der Straße stehst und da langläufst. Ja, genau.
Genau. Und in diesem Programm, das können wir gerne mal, was weiß ich, vielleicht machen wir mal so eine Sendung, wo wir uns sehen oder so und dann könnten wir das mal zusammen zocken, weil das ist ganz cool.
Echt? Okay.
Ja, und du wirst dann praktisch auf irgendeiner Stelle auf der Welt, wirst du rausgeschmissen.
Doch, das hat mir meine andere Tochter gezeigt und du musst erraten, in welchem Land du bist.
Ja, genau. Oder genau an welcher Stelle du bist, weißt du? Und dann gibt es halt, je nachdem, wie viele Kilometer du an einem Punkt dran bist, kriegst du einen Punkt oder nicht.
Man kann Schilder zum Beispiel angucken, vielleicht auch die Kennzeichen vom Auto, irgendwas, damit man so einigermaßen überhaupt weiß, wo man sich befindet. Ne?
Ganz genau.
Wir haben wir haben das auch schon gespielt und ich war meistens 2, 3, 4, 5.000 Kilometer weit entfernt. Also ganz selten, dass ich mal relativ nah war. Ne?
Das ist auch wirklich schwer.
Ja.
Ich habe noch hier ein Horrorspiel, das kommt demnächst für PlayStation raus, das heißt The Quarry. Da bin ich mal gespannt, wie das so ist. Oder ich glaube, das ist sogar schon draußen.
Okay.
Und das soll eigentlich nicht schlecht sein. Mhm. Resident Evil 4 bekommt ein richtig gutes Remake. Und das freut mich auch extrem, weil das Resident Evil 4, was ich damals gezockt habe, oder was wir damals alle gezockt haben, das war wirklich ein richtig gutes Spiel. Wenn da jetzt ein Remake kommt, sehr interessant. Dann habe ich noch was zur Musik. Zwei Musik-Tracks wollte ich noch sagen. Eminem und Snoop Dogg, die haben zusammen einen richtig coolen Track rausgebracht. From the D2, The LBC.
Mhm. Kenn so, ich heißt nicht.
Der Track. Und und der ist jetzt, wie alt ist der jetzt? Eine Woche, anderthalb ungefähr. Sehr cooler Track, sehr cooles Video. Snoop Dogg, Eminem, sehr, sehr, sehr.
Beide mag ich.
Ja, ich auch, total. Ja. Also wirklich hochkarätige Rapper und sehr cooler Track. Dann hat Ferris MC, hat jetzt wieder einen Track rausgebracht, der heißt Hass macht hässlich. Mit einem sehr witzigen Video, cooler Text und fand ich auch ganz cool. Und Ferris MC ist ja wirklich die Person, er ist ja wirklich so hässlich, ne? Also er ist ja wirklich so ein hässlicher Typ. Aber er macht halt auch genau dadurch, dass er so hässlich ist, Hass macht hässlich, macht er dann in seinem Video, zeigt er sich dann die ganze Zeit und so.
Ja.
Und das ist schon wirklich witzig. Der hat mich aber damals wirklich sehr abgeholt. Ich weiß nicht, ob du den Track noch kennst. Zur Erinnerung.
Das habe ich so gemacht. Ja.
Und da hat er wirklich über seinen besten Kumpel erzählt, dass sie sich damals in diesen Tagesheimen kennenlernten, schon mit 9 Jahren, dass es dann angefangen hat mit Alkohol, mit Drogen, dass sie zusammen
ganz
die Schule schwänzten.
Ne? Ja.
Also das war so cool.
Fand ich beeindruckend. Also der Text, absolut Hammer. Ja,
und auch wie der Kollege dann halt wirklich Psychosen, Angstzustände, Psychopharmaka genommen hat und wie er dann mit 19 Jahren halt wirklich auch einen Suizid durchgezogen hat und sich vom Lastwagen geworfen hat.
Genau.
Und wie das halt in dem Track erzählt ist und so, wirklich, boah, krass. Krass.
Ja.
Fand ich heftig. Und deswegen dieses Lied Hass macht hässlich, musst du dich auch mal reinziehen, ist echt witzig. Also ist cool gemacht.
Ja.
Mhm. Du hast bestimmt auch noch was. Soll ich noch zwei, drei Sachen durchballern?
Ja, dann, natürlich, dann na klar. Ich habe gerade so geredet, jetzt redest du mal.
Hustle. Ist jetzt im Moment ein Film auf Netflix. Der ist mit Adam Sandler und geht nicht, knapp 2 Stunden ungefähr.
Mhm.
Und ist ein cooler Film, wo es ums Basketballspielen geht. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ist jetzt nicht der Oberknaller, aber ist ein cooler Film.
Mhm.
Dann hatte ich eine Idee. Demnächst, in den nächsten Folgen, irgendwann werde ich mal so ein 90er-Jahre-Special machen. Da werde ich wirklich über Filme erzählen, die in den 90ern, Ende der 80er, 90er, ja, so in dem Dreh, so richtig Knallerfilme, die da rauskamen, coole Schauspieler, die es zu der Zeit gab. Ja.
Ja.
Und da wollte ich mal so über die Highlights auf jeden Fall reden. Stranger Things?
Oh ja.
habe ich auch fast komplett gesehen. Also die
ich habe es komplett gesehen.
Auch die zweite Staffel jetzt schon, oder was?
Ja.
Was?
Ich will jetzt nicht spoilern.
Nee, Spoiler auf gar keinen Fall. Aber du hast die zweite Staffel gesehen, oder was?
Ja, hab ich.
Mein Gott. Ich habe von der ersten Staffel habe ich die letzte Folge noch nicht gesehen. Also ich habe die erste Staffel komplett gesehen, nur die letzte Folge nicht. Und jetzt muss ich halt noch die letzte Folge und die zweite komplett.
Ja,
das sind ja auch nur 4, 5 Folgen, ne?
Oder 2 Folgen. Ist nicht so viel gewesen, aber die waren länger, glaube ich. Die Folgen.
Ja, habe ich auch gehört.
Ne? Also hab das war wesentlich länger als sonst, ja.
Aber richtig cool. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist sehr, sehr geil. Wirklich, freue ich mich.
Was du bis jetzt gesehen hast.
Oh Gott.
Also, es geht weiter.
Sag nichts.
Ich sage nichts, okay.
Ich ziehe mir das rein. Ich ziehe mir das auf jeden Fall rein. Und für alle, die es schon gesehen haben, die wissen ja, wovon du redest.
Bestimmt.
Ja, bestimmt. Dann ist jetzt ab 1. Juli ist noch ein Film Project X auf Dings gekommen. Mhm. Ach, das ist der normale Project X-Film, glaube ich. Der ganz normale. Kung Fu Panda, der Drachenritter. Resident Evil, die Serie. Ali, der Film. Und was haben wir noch Tolles, was da Neues draufgekommen ist? Shutter Island, aber der ist halt auch schon ziemlich alt. Mit Leonardo DiCaprio.
Ja,
aber auch guter Film.
Sehr, sehr gut, ja.
Und bald kommt hier Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Eine Amazon Prime-Serie. Und da bin ich auch mal gespannt. Also es soll wirklich, richtig, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber die, wo am meisten Kohle sogar drin steckt.
Krass.
Ich weiß nicht genau, es ist auf jeden Fall richtig, richtig groß soll das angelegt sein und geht es dann auch um die Orks und da sind die noch nicht, das spielt glaube ich auch vor den Herr der Ringe Teilen, da sind die halt noch nicht so strukturiert und rennen wirklich ein bisschen planlos rum, haben noch nicht so eine, sind wilder, weißt du, also es sieht auf jeden Fall sehr cool aus.
Ja.
Ja. Planet der Affen kommt glaube ich bald auch ein neuer, Dune 2 kommt cool. bald auch was Neues, mhm. also sind ein paar
sind gute einige Filme Sachen,
auf jeden Fall
ne?
am Start.
Ja.
Ja. So, das wäre es von meiner Seite. Was hast du noch?
Ich habe einen ganz, ganz alten Schinken. Also, da habe ich noch nie mal gelebt. Aber passend zu unserem True Crime-Fall möchte ich heute mal einen Film aus dem Jahr 1958 in Schwarz-Weiß vorstellen. Also wirklich einen ganz absoluten Klassiker, der mich aber als Kind, als ich den gesehen habe, ganz stark beeindruckt, aber auch irgendwo verängstigt hat. Es handelt sich um den Film Es geschah am helllichten Tag. Kennst du den?
Nee, ich glaube nicht.
Also in diesem Film geht es darum, in einem kleinen Dorf in der Schweiz wird die kleine, ich glaube Gitti, glaube ich, als Opfer eines Sexualverbrechens ermordet aufgefunden. Und es ist der bislang letzte Fall in einer Reihe von Mädchenmorden. Und kurz später wird ein Landstreicher als Mörder verhaftet, der diese Mädchenleiche gefunden hat. Und der hängt sich kurz darauf in seine Gefängniszelle. Justiz will damit den Fall zu den Akten legen, aber nicht der Kommissar. Und dieser Kommissar wird gespielt von dem Heinz Rühmann. Er ist überzeugt, dass der Psychopath noch frei rumläuft. Und dieser Kommissar will auf eigene Faust versuchen, an den Täter ranzukommen. Der mietet sich dann an der Tankstelle auf der Strecke, wo diese Morde passiert sind, mietet er sich ein. Die beste Gelegenheit, an den Täter ranzukommen, ist aber, sich eines Mädchens als Lockvogel zu bedienen. Und schon bald erzählt die kleine Annemarie von einem Mann mit Puppen, den sie im Wald getroffen hat. Und niemand weiß, in welcher Gefahr sich das kleine Mädchen bereits befindet. Der Mörder wird von Gerd Fröbe gespielt. Also ja. Vielleicht sagt er das was.
Ja. Nee, ich gucke gerade nebenbei.
Ja, großartig gespielt. Dieser Film, der bietet Spannung, Unterhaltung wirklich über 99 Minuten und ist auch dann immer wieder spannend, wenn man eigentlich den Ausgang schon längst kennt. Und besonders dieser Gerd Fröbe hat den Mörder so überzeugend gespielt, dass es mir eigentlich heute noch kalt über den Rücken läuft, wenn ich an diesen Film denke.
Ist aber komplett schwarz-weiß, ne?
Das komplett schwarz-weiß, ja. Und diese dunkle, bedrückende Atmosphäre, das kann der Zuschauer absolut spüren, auch durch die hervorragende, passende Musik. Und wer sich also gern mal so einen alten Schinken anschaut und auch vor Schwarz-Weiß nicht zurückschreckt, dem empfehle ich diesen Film, weil er absolut echt und realistisch wirkt.
Sehr gut. Nein, ich gucke mir den an, auf jeden Fall. Also ich finde, das sieht auch so von den Bildern. Das sieht schon interessant aus. Und wenn das gut geschauspielert ist, auf jeden Fall. Der ist auch sau bewertet.
Ja, gerade die beiden, Heinz Rühmann und Gerd Fröbe, das sind ja Schauspieler, die immer auch in anderen Feuerzangenbowle zum Beispiel mit Heinz Rühmann. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das sind so ganz absolute Klassiker. Die werden meistens so vor Weihnachten oder Ostern oder sowas mal manchmal gespielt. Aber dieser Film, also der hat mich als Kind tief berührt, aber auch verängstigt wirklich. Und auch jetzt, also wenn ich mir den heute angucken würde, würde ich genauso davor sitzen. Und weil das absolut spannend war und so toll geschauspielert worden ist. Ne?
Weißt du, welchen Schwarz... Ja, mega cool. Ja. Doch, ich ziehe mir das mal rein. Also würde ich mir auf jeden Fall mal angucken.
Ja.
Gerade weil du sagst ja, auch der Mörder, der Schauspieler hat das richtig gut und so. Das
finde ich immer
richtig interessant, wenn das gut geschauspielert ist.
Genau.
Was ich dir noch sagen wollte, was ich zum Beispiel nie geguckt habe, Schande auf mein Haupt, aber was ich unbedingt noch sehen will, ist Schindlers Liste.
Oh, den habe ich schon 4-5 Mal gesehen.
Echt?
Guck den dir an, einer der besten Filme überhaupt.
Ich habe den wirklich noch nie geguckt. Also früher in der Schule, da ich habe das ja schon so oft gehört, ich bin aber irgendwie nie dazu gekommen, den zu gucken. Und da spielt ja Liam Neeson mit. Ne?
Oh, und ich sehe den so gerne.
Ja, ich auch. Ja. Und das war ja eigentlich so seine erste Rolle gewesen.
Ja,
und das finde ich schon krass. Also den muss ich mir auf jeden Fall, der ist ja auch schwarz-weiß, den muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal reinziehen.
Ja, der ist zwar schwarz-weiß, also ab und zu sind ein paar Szenen drin in Farbe. Zum Beispiel das kleine Mädchen, was in dem roten Kleid, das ist wirklich ein knallrotes Kleid, da durch die Straßen geht und der Schindler guckt da runter und irgendwann war es dann tot. Also das war zum Beispiel in Farbe, aber es ist ein großartiger Film. Also ich
das für, war auch mal für meine direkt gespoilert.
Ja, da, hallo? Ich habe nie viel erzählt davon.
Direkt ist das Mädchen gestorben. Was ist denn, warum ist denn das Mädchen gestorben?
Weißt du, wie viele Kinder da sterben und wie viele Menschen? Das ist halt im Zweiten Weltkrieg, ne? Das ist klar.
Ja, ja, ja. 1993 kam der Film raus, der geht aber 3 Stunden, 7 Minuten.
Ja, das was mich krass. Aber wirklich beeindruckt hat, es ist eine wahre Geschichte. Die ist wirklich passiert. Das ist wirklich passiert. Und dieser Schindler hat wirklich Juden gerettet, ne? Und hinterher wirst du dann sehen, dass die echten Leute, die im Film von Schauspielern gespielt worden sind, zusammen mit den Schauspielern an das Grab gehen. Also das ist so, also habe ich so geheult.
Krass.
Das ist wirklich krass. Beeindruckend.
Du hast den schon so oft gesehen, das wusste ich gar nicht.
Ich habe den sehr, sehr oft gesehen, sehr, sehr oft, ja. Und nie, weil ich musste, weil die Kinder vielleicht von der Schule aus den unbedingt angucken mussten, von mir aus. Ich fand den so großartig. Sehr,
Steven
sehr gut
Spielberg
gespielt.
Hat die Regie geführt.
Genau.
Das ist auch krass.
Der hat so der hat so viele gerettet, so viele Juden vor der Ermordung. Ne?
Den muss ich mal unbedingt
guck den dir mal an, der geht zwar lange, ich weiß gar nicht, wie lange, es ist wirklich
lang. Ja,
ich
habe gesagt, 3 Stunden, 9 Minuten.
Ach Gott, ja. Aber das kriegst du in dem Moment gar nicht so mit, dass der so lange geht. Es ist mir nie langweilig geworden. Und wenn du dich ein bisschen für Geschichte so interessierst, aber
doch, das dann interessiert mich auf jeden
das
Fall.
Ist absolut interessant, ja.
Ich war auch mal, wir sind mal irgendwann, weiß nicht, da sind wir beim Mittag sind wir vorbeigefahren an Trier, von Trier zurück. Und dann waren wir genau um 12 waren wir irgendwo, wie hieß das denn nochmal da? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist da auch so eine Gedenkstätte und da spürst du irgendwie schon, wenn du da hinfährst und du bist dann da, das ist irgendwie eine ganz komische Aura da, finde ich.
Genau, genau.
Ganz, ganz düster irgendwie.
Wir sind,
alles.
Als wir aus dem Urlaub mal zurückgefahren sind, sind wir mit den Kindern mal nach Buchenwald, weil es auf dem Weg lag. Wir sind noch nie da gewesen und ich weiß noch, kann mich noch genau dran erinnern, die Kinder, die hüpften damals rum, die sind noch klein gewesen und die wurden immer ruhiger, immer stiller. Und als wir dann da rein sind und das gesehen haben, diese Schussanlage und die Gaskammern und was weiß ich nicht alles, die waren absolut still und die sind rausgekommen, total bedrückt. Also
ja,
selbst,
glaube ich.
Das ist so.
Selbst Kinder merken
du
das
weißt,
direkt,
dass,
ne? Obwohl
ja,
die nicht so richtig mitkriegen, wie es aber
richtig, aber du weißt, dass es wirklich passiert ist, ne? Es ist wirklich so, das ist schon
Ja, ich finde, das sollte man auch krass. Mal gemacht haben. Also wirklich
find ich
als,
auch.
Dann, als Schulklasse oder so, das musste man erlebt haben. Und
das
auch, dass es nicht in Vergessenheit gerät, weißt du, gerade, dass
finde ich auch.
An die nächsten Generationen immer weitergegeben wird, dass man nicht vergisst, was für eine Scheiße wir da schon durch hatten.
Ja.
Ja, Leute, schreibt auf jeden Fall gerne Kommentare zu scheißegal was, zu jedem Thema, was wir heute gesprochen haben. Wir lesen alles und falls ihr keine Episode verpassen möchtet, dann abonniert uns auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt, iTunes, Deezer, Google Music, Amazon Music, Podigy, wir sind überall.
Genau.
Ne? Und genau. Dann wünscht mir Glück am Mittwoch bei der Prüfung.
Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Ja.
Dankeschön. Ich hoffe, ich krieg's hin. Und wenn nicht, dann muss ich auf jeden Fall noch weiter lernen. Lernen.
Das stimmt. Und wenn nicht, du hast noch eine Chance.
Ja, 2 Chancen habe ich dann noch.
Dann
muss es wirklich funktionieren.
Richtig.
Ja, insgesamt 3 Versuche.
Genau.
Eieieiei. Mal sehen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ja, genau. Und wir werden uns wahrscheinlich nicht komplett in einem Monat wieder hören, sondern ein bisschen früher. Mhm. Und auf jeden Fall, ich werde versuchen, ein bisschen früher die Folge aufzunehmen. Und mal gucken, ich weiß noch nicht genau, ob mit dir dann oder
mit jemand anders, mal schauen. Ja. Oder zu dritt oder was weiß ich,
oder,
keine Ahnung.
Genau, mal sehen. Wir machen das immer so ein bisschen spontan. Lasst es euch gut gehen. Habt einen schönen Abend. Hast du auch einen schönen Abend hoffentlich, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Lasst dir gut gehen. Und
du auch.
Demnächst.
Bis demnächst.
Ciao.
www.oncripe.com.